Heute sind wir beim siebten und voraussichtlich letzten Teil meiner Predigtreihe zum Thema Gesundheitscheck angekommen. In den letzten Wochen haben wir uns mit einem gesunden Körper, einem gesunden Herzen, einem gesunden Mund, gesunden Augen und gesunden Ohren beschäftigt. Was dann noch bleibt, ist klar. Die Nase. Und vielleicht denkt ihr jetzt erstmal, dass die Nase in Bezug auf unser Leben und auf unseren Gottesdienst doch eigentlich ziemlich unbedeutend ist, oder? Und ein Stück weit muss ich euch damit zunächst mal recht geben. Die Nase kommt schließlich insgesamt nur 17 Mal in der Bibel vor. Scheint nicht so wichtig zu sein. Und dabei finden wir dann so Verse wie zum Beispiel Hohelied 7, Vers 5, wo Salomo über seine Freundin schreibt: Dein Hals ist wie ein Turm von Elfenbein. Deine Augen sind wie die Teiche von Heschbon am Tor Bad Rabbim. Deine Nase ist wie der Turm auf dem Libanon, der nach Damaskus sieht. Eine Beschreibung, die damals wohl als Kompliment durchging, heute aber nicht mehr so dafür geeignet ist. Also wenn ihr euren Frauen Komplimente macht, die Nase ist wie der Turm auf dem Libanon, der nach Damaskus sieht, kommt, glaube ich, nicht so gut an. Und uns in unserem Leben bringt das jetzt auch nicht so wirklich weiter, oder? Oder wir finden auch Verse wie Sprüche 11, Vers 22, wo Salomo schreibt: Eine schöne Frau ohne Zucht ist wie eine Sau mit einem goldenen Ring durch die Nase. Oder Sprüche 30, Vers 33. Denn wenn man Milch stößt, so wird Butter daraus. Und wer die Nase zu hart schneuzt, zwingt Blut heraus. Und wer den Zorn reizt, ruft Streit hervor. Da steckt ja durchaus Weisheit und auch Wahrheit drin. Aber so wirklich bringt uns das auch nicht weiter, oder? Also habe ich mal überlegt, was man mit der Nase sonst noch so macht. Klar, man kann mit der Nase riechen. Bei manchen Leuten riechen die Füße, aber meistens riechen wir eher mit der Nase. Also probieren wir es damit. Riechen kommt nur 10 Mal in der Bibel vor. Und dabei geht es dann darum, dass Gott die Opfer riecht, die ihm dargebracht werden, oder dass etwas nach Feuer riecht, oder dass Salomo den Geruch der Salbe seiner Freundin ganz toll fand. Hilft uns jetzt auch nicht weiter, wenn es darum geht, dass wir eine gesunde Nase haben sollen für unseren Gottesdienst. Aber unsere Nase hat noch eine viel wichtigere Aufgabe, als zu riechen. Denn in erster Linie brauchen wir unsere Nase, um zu atmen. Und das bringt uns schon mal ein kleines bisschen weiter. Denn in 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir: Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Hier ist von dem Odem des Lebens die Rede. Das klingt ein bisschen komisch. Und deshalb habe ich mir mal die Mühe gemacht und im deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm nachgelesen. Also falls ihr es nicht wusstet, die beiden Brüder Jakob und Wilhelm Grimm, die haben nicht nur Märchen zusammengetragen, sondern sie waren auch bekannte und anerkannte Sprachwissenschaftler. Und das von ihnen begonnene Werk gilt als eines der größten und umfassendsten Wörterbücher zur deutschen Sprache. Also das nur so als Allgemeinbildung oder sowas. Jedenfalls lesen wir in diesem Wörterbuch, dass Odem eine Nebenform zu Atem ist. Entstanden durch mundartliche Trübung des A zu einem O und mundartliche Erweichung des T zu einem D. Oder anders ausgedrückt, wenn man Atem ungenau und undeutlich ausspricht und dabei noch ein bisschen nuschelt, dann kommt da Odem heraus. Und weiter heißt es da dann noch, dass Odem aus der Lutherbibel als feierliche Form in die Dichtersprache eingegangen ist. Also, Odem bedeutet eigentlich Atem. Und Atmen ist ja schließlich das, was wir mit der Nase machen. Und Atmen ist wichtig. Wenn wir aufhören zu atmen, dann sterben wir. Im Gegensatz zu unseren Augen oder unseren Ohren ist unsere Nase wirklich lebenswichtig. Und deshalb ist es nicht überraschend, dass Mose hier von dem Odem des Lebens schreibt. Und damit hat unsere Nase gewissermaßen ganz allgemein mit unserem ganzen Leben zu tun. Wenn es uns also heute um eine gesunde Nase geht, sollten wir darüber nachdenken, was denn eigentlich das Wichtigste in unserem christlichen Leben ist. Und um darüber nachzudenken, möchte ich jetzt gerne zusammen mit euch Psalm 150 lesen und anschließend so ein paar W-Fragen mit euch durchgehen. Also, Psalm 150. Und dort steht: Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen. Lobet ihn mit Psalter und Harfen. Lobet ihn mit Pauken und Reigen. Lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobet ihn mit hellen Zimbeln. Lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobet den Herrn. Halleluja. Beginnen wir mit der Frage, was? Was sollen wir tun? Und die Antwort dafür finden wir im ersten Wort des Psalms. Oder wenn wir es ganz genau nehmen, finden wir die Antwort schon im ersten Teil des ersten Worts. Der Psalm beginnt mit dem Wort Halleluja. Und das Wort Halleluja kommt von dem hebräischen Wort Halal, das so viel bedeutet wie loben oder preisen. Und in dieser Form ist es sogar als Befehl zu verstehen. Wir sollen loben. Und das ist grundsätzlich ja schon mal gut. Wir wissen ja schließlich, loben zieht nach oben und danken schützt vor Wanken. Und wir sollen loben. Und bei diesem Gedanken musste ich ganz schnell an unsere Lob- und Dankwand denken. Wer jetzt bei uns im Gottesdiensthaus ist, der im Gemeindehaus, der kann sie sich hinterher einfach nochmal angucken. Und für diejenigen von uns, die nur per Zoom mit dabei sind, möchte ich einfach nochmal ein paar von unseren Zetteln vorlesen. Da finden wir Dinge wie Ernte, Kindergeld, Familie, Freunde, Medizin, Arbeit und Freizeit. Und passenderweise auch Luft zum Atmen. Was wäre das für heute geschrieben worden? Was wir dabei sehen können ist, es geht uns gut. Ja klar, wir haben Corona. Wir können uns nicht so treffen, wie wir es gerne würden. Wir müssen Hygienevorschriften einhalten, ne? Wir müssen uns die Hände waschen. Wir müssen Abstand halten. Wir müssen manchmal hier so ein Fetzen im Gesicht haben. Und so weiter. Aber jetzt mal im Ernst, uns geht's doch gut, oder? Was sind das denn für Schwierigkeiten, mit denen wir uns hier rumplagen? Das ist doch, uns geht's gut. Wir haben wirklich sehr viel Grund dafür, dankbar zu sein. Und wir haben Grund zu loben. Wie gesagt, guckt bei Gelegenheit nochmal an unsere Lob- und Dankwand. Oder besser noch, setzt euch einfach mal hin und schreibt auf, wofür ihr alles dankbar sein könnt. Denn ich bin mir sicher, dass da eine ganze Menge zusammenkommen wird. Zumindest dann, wenn ihr ehrlich überlegt. Ein gläubiger Mann klagte eines Tages einem befreundeten Pastor, wie schwer er es habe. Da fragte der Pastor: Hat man dir je ins Gesicht gespuckt? Nun ja, das noch nicht, meinte der Mann. Hat man dich ausgepeitscht? Nein. Hat man dich denn schon mit Dornen gekrönt? Diese letzte Frage beantwortete der Mann gar nicht mehr, sondern er beugte nur noch beschämt sein Haupt. Und da sagte der Geistliche: Denkt daran, dass unser Herr so behandelt wurde. Und seine Jünger flohen und ließen ihn in den Händen der Gottlosen, aber er beschwerte sich nicht darüber. Diese Unterhaltung diente dem Mann, der es so schwer zu haben meinte, zum großen Segen. Und sein Klagen verwandelte sich in Lob. Vielleicht sollten wir auch manchmal daran denken, wie es Jesus ging, wenn wir wieder anfangen zu klagen, wie schlimm es uns geht. Wir haben Grund zum Loben. Und wir haben den Auftrag, dass wir es tun sollen. Natürlich schließt sich daran schnell die nächste Frage an. Wen sollen wir eigentlich loben? Und das scheint in diesem Psalm mehr als eindeutig zu sein. Denn immerhin lesen wir in Vers 1, lobet Gott. Und anschließend in beinahe jedem Vers zweimal, lobet ihn. Also, wenn da mal nicht klar ist, wen wir loben sollen. Gott. Und da stellt sich eigentlich ganz schnell die Frage, wer ist eigentlich Gott? Und zur Antwort möchte ich euch nur kurz den Anfang der Bibel vorlesen. Da lesen wir in 1. Mose 1, Vers 1 bis 5. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Das ist Gott. Gott ist der Schöpfer des Universums. Er ist es, der dafür gesorgt hat, dass diese Erde existiert und dass sie so schön ist. Er ist es, der dafür gesorgt hat, dass hier überhaupt Leben möglich ist. Und er ist es auch, der wollte, dass du und ich existieren. Das lesen wir nämlich dann in 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Hier geht's um uns. Gott schuf uns. Er ist der Schöpfer und diesen Schöpfer sollen wir loben. Aber in unserem Auftrag, Gott zu loben, steckt noch viel mehr. Viel mehr, als dass wir einfach nur den Schöpfer loben sollen. Denn auch wenn der Adressat unseres Lobes auf den ersten Blick sehr eindeutig scheint, möchte ich mir doch kurz gerne noch mit euch zusammen den zweiten Teil des ersten Wortes angucken. Wie bereits gesagt, Halleluja kommt von dem Wort Halal. Wir sollen loben. Aber der zweite Teil von Halleluja ist das hebräische Wort Yah, was eine Abkürzung für Jahwe ist. Und somit bedeutet Halleluja eigentlich Lobe Jahwe. Bevor also direkt im Anschluss daran der Aufruf kommt, dass wir den Schöpfergott loben sollen, werden wir nochmal an Gottes Namen erinnert. Warum ist es so wichtig, dass hier der Name Gottes genannt wird? Was ist das Besondere daran, dass wir Gottes Namen kennen und ihn loben sollen? Überlegen wir doch einfach mal, wie das bei uns heutzutage ist. Wenn wir jemanden nur mit der Berufsbezeichnung ansprechen, dann ist das sehr distanziert. Also wenn wir eine Unterhaltung beispielsweise mit den Worten Herr Doktor beginnen. Anders ist es dann schon, wenn wir unseren Arzt bei seinem Nachnamen nennen. Dann ist das schon mal etwas vertrauter. Aber wenn wir ihn bei seinem Vornamen nennen, dann zeigt das, dass wir ihn wirklich kennen und in einer persönlichen Beziehung zu ihm stehen. Und ganz ähnlich ist das bei Gott. Wenn wir Gott als den Schöpfer des Universums kennen, dann ist das schon mal gut. Aber es ist so gesehen, als würden wir ihn nur bei seiner Berufsbezeichnung ansprechen. Von Beruf ist er Gott. Aber das bleibt doch recht distanziert. Aber genau um diese Distanz zu überbrücken und um eine Beziehung zu uns zu ermöglichen, hat er uns seinen Namen genannt, damit es persönlicher werden kann. Und dadurch wird deutlich, dass es sich hier auch im Psalm um was Persönliches handelt. Wir sollen nicht einfach nur irgendeinen fernen Gott loben. Wir sollen den Gott loben, der sich selbst seinem Volk offenbart hat und der eine enge Beziehung zu uns haben möchte. Das erste Mal, dass wir im Alten Testament von Jahwe lesen, ist in 1. Mose 2, was noch einmal ausführlicher beschrieben wird, wie Gott die ersten Menschen erschaffen hat. Da finden wir in 1. Mose 2, Vers 7, den Vers, den wir vorhin schon hatten. Da machte Gott der Herr, kurzer Hinweis für diejenigen, die die Lutherbibel haben, wenn dort Herr steht mit Großbuchstaben, dann steht da eigentlich Jahwe. Also, da machte Gott der Herr, also Jahwe, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Von Anfang an ist es also so, dass Jahwe in einer Beziehung mit uns Menschen leben wollte. Und ein paar Verse später sehen wir in 1. Mose 3, wie Gott nach Adam sucht, um sich mit ihm zu unterhalten und die Gemeinschaft mit den beiden Menschen zu genießen. Und es überrascht nicht, dass auch dort Gott, dem es um die Beziehung mit Adam geht, wieder mit seinem Namen genannt wird. In 1. Mose 3, Vers 8 bis 9 lesen wir, und sie hörten Gott, den Herrn, Jahwe, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, Jahwe, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, Jahwe, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Jahwe möchte in einer engen Beziehung mit uns leben. Und wir sollen den Gott, der sich uns offenbart hat und der in einer engen Beziehung mit uns leben möchte und den wir Jesus zufolge sogar Vater nennen dürfen, diesen Gott sollen wir loben und preisen. Aber machen wir weiter mit unseren W-Fragen. Und die nächste Frage, die beantwortet wird, ist, wo? Wo sollen wir Gott loben? In Vers 1 heißt es, lobet Gott in seinem Heiligtum. Wir sollen Gott also in seinem Heiligtum loben. Und was mit Heiligtum gemeint ist, ist, glaube ich, relativ klar. Ganz bestimmt der Tempel Gottes in Jerusalem. Dort sollen wir Gott loben. Jetzt existiert der Tempel in Jerusalem heute natürlich nicht mehr. Aber ich denke, es ist nicht allzu weit hergeholt, wenn wir an dieser Stelle Gottes Heiligtum, zumindest ein Stück weit, mit unserem Gemeindehaus gleichsetzen. Das hier ist Gottes Heiligtum. Wir sollen Gott in unserem Gemeindehaus loben. Klar, das ist momentan nicht so ganz einfach, in unserem Gemeindehaus Gott zu loben. Oder besser, wir dürfen halt nicht alle auf einmal hier hinein, um ihn zu loben. Es geht gerade im Moment einfach nicht. Und daher würde ich es jetzt nicht nur auf dieses Gebäude beschränken, sondern eher auf unsere Gottesdienste übertragen. In unseren Gottesdiensten sollen wir Gott loben. Und da ist es egal, ob man hier sitzt oder zu Hause vorm Computer und per Zoom zuguckt. In unseren Gottesdiensten sollen wir Gott loben. Und wir sollen Gottesdienst feiern. Aber Gottes Heiligtum ist nicht der einzige Ort, an dem wir Gott loben sollen. Da steht ja schließlich auch noch, lobet ihn in der Feste seiner Macht. Was ist jetzt damit schon wieder gemeint? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Feste höre, dann denke ich als erstes an ein gutes Essen. Aber die Art von Fest ist hier natürlich nicht gemeint. Wenn ich das Wort Feste höre und damit ein Ort gemeint ist, dann denke ich an eine Burg, eine Festung. Aber auch das ist hier nicht gemeint. Und das Wort, das Luther hier mit Feste übersetzt, ist dasselbe Wort, das Mose in 1. Mose 1, Vers 6 bis 8 verwendet hat. Und wir lesen dort, und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Gott schuf eine Feste und nannte sie Himmel. So, rein logisch gesehen kann an dieser Stelle nicht der Himmel gemeint sein, in dem Gott wohnt und in den wir eines Tages umziehen werden. Denn dieser Himmel, der existierte ja schon, bevor Gott die Erde schuf. Wir sollten hier also eher an diesen sichtbaren Himmel denken. Das Blaue da oben, was manchmal auch grau ist oder so. Jetzt könnten wir es natürlich so verstehen, dass wir Gott loben sollen, wenn wir in unserem Gemeindehaus sind und wenn wir in einem Flugzeug sitzen. Aber ich bin mir sicher, dass auch das damit nicht gemeint ist. Stattdessen sollten wir bedenken, dass dieser sichtbare Himmel die ganze Erde umspannt. Und ich glaube, wenn wir das mal realisiert haben, dann wird uns klar, wo wir unseren Gott loben sollen. Nämlich überall. Auf der ganzen Erde. Wir sollen ihn da loben, wo wir sind. Das passt dann auch sehr gut zu dem, was Paulus in 1. Korinther 6, Vers 19 schreibt, nämlich: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wenn wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, dann sind wir das Heiligtum Gottes. Und daher ist es dann doch logisch, dass wir Gott überall loben dürfen und sollen. Ganz besonders, wenn wir in der Gemeinde sind, aber grundsätzlich überall. Und damit kommen wir zu der Frage, wann? Wann sollen wir Gott loben? Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sein, und dazu steht nichts in dem Psalm. In unserem Psalm haben wir keinen direkten Hinweis auf den Zeitpunkt, an dem wir Gott loben sollen. Aber denken wir mal daran, was wir gerade über den Ort herausgefunden haben. Wir haben gesehen, dass wir Gott überall loben sollen. Und mit diesem Wissen lässt sich die Frage nach dem Zeitpunkt dann eigentlich ganz schnell erledigen oder beantworten. Nämlich immer. Nicht umsonst schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Wir sollen Gott immer loben. Ganz besonders natürlich dann, wenn wir im Gottesdienst sind. Das ist schließlich die Zeit, in der wir Gott ganz besonders dienen und uns extra Zeit für ihn nehmen. Aber grundsätzlich sollen wir Gott überall und zu jeder Zeit loben. Keine Sorge, das heißt jetzt nicht, dass wir immer unentwegt beten müssen. Wir müssen auch nicht immer Gott lobend durch die Straßen ziehen. Und stattdessen sollte unser Leben von Dank und Gebet geprägt sein. Und wir dürfen wissen, dass wir jederzeit und in jeder Situation zu Gott kommen dürfen und dass er uns hört. Aber der Psalm beantwortet auch, warum wir Gott loben sollen. Es steht in Vers 2. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Wir sollen Gott also für seine Taten loben. Bisher haben wir schon gesehen, dass sich das beispielsweise auf die Schöpfung bezieht. Und wenn ich mir die von Gott geschaffene Erde so ansehe, dann muss ich sagen, dass wir da wirklich genügend Grund haben, um Gott zu loben. Besonders wenn man bedenkt, wie die Erde war, bevor wir Menschen sie kaputt gemacht haben. Aber Gott hat ja letztlich noch viel mehr getan, als nur die Erde zu erschaffen. Die Israeliten damals haben an dieser Stelle wahrscheinlich an den Auszug aus Ägypten gedacht. Oder vielleicht auch an die Erwählung Abrahams. Und wir Christen heute sollten in diesem Zusammenhang natürlich ganz besonders an das denken, was Gott in Jesus am Kreuz für uns getan hat und was wir vorhin im Abendmahl gefeiert haben. Denn Gott hat seinen Sohn zu uns gesandt. Warum hat er ihn gesandt? Das sehen wir in Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wir können und wir sollen Gott loben, weil er uns die Rettung ermöglicht hat. Aber wir sollen Gott auch in seiner großen Herrlichkeit loben. Ich denke, damit ist gemeint, dass wir Gott auch einfach für sein Wesen loben sollen. Seine Heiligkeit, seine uneingeschränkte Macht, seine Allgegenwart. All das sind Dinge, für die wir ihn loben sollten. Und dazu kommt dann noch mindestens eine weitere Charaktereigenschaft Gottes, die ich in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig finde. Und wir lesen davon in 1. Johannes 4, Vers 8, wo es heißt, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Auch dafür können und sollen wir ihn loben, denn damit kommen wir direkt wieder zu den Taten Gottes. In 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10, also direkt am Anschluss, heißt es nämlich: Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott ist die Liebe. Aus Liebe hat er seinen Sohn zu uns gesandt. Aus Liebe ist Jesus für uns gestorben. Durch Gottes Liebe ist es uns möglich, gerettet zu werden. Und dafür sollen wir unseren himmlischen Vater loben und ihm danken. Jetzt fragen wir uns natürlich auch noch, wie wir Gott loben sollen. Und auch dazu gibt es Anweisungen in unserem Psalm. In den Versen 3 bis 5, da heißt es, lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen, lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen, lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Das sind Verse, die lassen sich ganz leicht zusammenfassen, indem wir sagen, lobt Gott mit Musik. Das klingt eigentlich recht einfach. Macht Musik und lobt Gott damit. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Musik nicht jedermanns Sache ist. Klar, Gott freut sich auch darüber, wenn jemand wie ich ihn durch Musik lobt. Alle anderen, die sich das anhören, freuen sich dann vielleicht eher weniger darüber. Die freuen sich eher, wenn das Anna, Melli, Kai, Miro, Nicole, Astrid, Simeon oder Judith oder so machen. Wie kann also jemand wie ich Gott loben, wenn er nicht gescheit singen kann oder so? Ich denke, wir sollten in diesem Zusammenhang daran denken, was die Musik auszeichnet. Denn ich glaube, die Auflistung dieser Instrumente, sie impliziert in erster Linie große Begeisterung und Freude. Und wie ihr eurer Freude und eurer Begeisterung Ausdruck verleiht, ist dann zweitrangig. Hauptsache ihr macht es. Freut euch über das, was Gott getan hat und sagt es ihm. Wichtig ist, dass ihr Gott voller Freude lobt. Corrie ten Boom hat geschrieben, Gott will, dass wir ihn loben, wie unsere Umstände auch sein mögen. Das erinnert mich an einen berühmten Dirigenten. Bei einer Orchesterprobe mit Hunderten von Musikern, Instrumenten und einem gewaltigen großen Chor, der von einer Orgel begleitet wurde, bei der alle Register gezogen waren, spielte ein Mann die kleine Piccolo-Flöte. Er saß auf einem Plätzchen ganz hinten und dachte bei sich selbst, auf mich kommt es eigentlich gar nicht an. Und so hörte er auf zu spielen. Plötzlich klopfte der Dirigent ab. Totenstille. Wo ist die Piccolo-Flöte? Rief er. Mit seinem scharfen Gehör hatte er die entsprechenden Töne vermisst. Wie steht's mit Ihnen? Schreibt Corrie ten Boom. Vielleicht meinen Sie, Sie wären bedeutungslos und lebten in einem verborgenen Winkel. Und doch wartet Gott auf Ihren Lobpreis. Er hört darauf, und die Musik des ganzen Weltalls wird reicher und lieblicher dadurch, dass Sie ihm das Beste geben, was in Ihnen ist. Soweit Corrie ten Boom. Wir sollen Gott loben mit dem, was wir haben, mit dem, was wir können und mit dem, was wir sind. Und deshalb schreibt Paulus in Römer 12, Vers 1, Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht nur singen. Gottesdienst ist nicht nur predigen oder auf eine Predigt hören. Gottesdienst ist ein Leben, das wir zu Gottes Ehre leben. Unser ganzes Leben sollen wir zum Lob Gottes führen. Unser Leben soll ein Lobpreis sein. Gott möchte, dass wir ihn loben, voller Freude und Begeisterung. Machst du das? So, letzte W-Frage. Was, bitteschön, hat das denn jetzt nochmal alles mit einer gesunden Nase zu tun? Das kann ich euch beantworten, wenn wir der Frage nachgehen, wer Gott loben soll. Denn letztlich lesen wir im letzten Vers dieses kurzen Psalms, dass alle, die eine Nase haben, Gott loben sollen. Oder etwas poetischer ausgedrückt, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Das ist unser Auftrag. Das heißt, ihr könnt es erstmal ausprobieren. Fühlt mal, habt ihr eine Nase? Wenn du eine Nase hast, dann ist das dein Auftrag. Wir alle haben eine Nase und wir alle atmen. Wir sollen den Gott, der eine ganz persönliche Beziehung zu uns hat, loben. Ganz egal, wo wir sind und ganz egal wann. Wir sollen ihn loben, weil wir wirklich allen Grund dazu haben, ihm dankbar zu sein. Er hat schließlich aus Liebe zu uns seinen einzigen Sohn auf die Erde gesandt und ihn hier sterben lassen, damit wir gerettet werden können. Und deshalb gebührt ihm absolute Dankbarkeit und uneingeschränktes Lob, aus freudigem Herzen und begeisterten Kehlen. Also, wie sieht's aus? Hast du eine Nase? Dann lobe den Herrn. Amen.